Kompass in der Hand. Glaube ist das Rettungsboot am Strand. Unser Glaube ist die Wohnung, wo wir gern zu Hause sind. Ohne Glauben wären wir alle heimatlos. Glaube, Liebe, Hoffnung, diesen Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, brauchen wir wie Brot. Liebe ist der Schlüssel zum Tresor. Liebe ist Musik in meinem Ohr. Gottes Liebe ist der Motor, der mich in Bewegung bringt. Ohne Liebe stehen alle Räder still. Glaube, Liebe, Hoffnung, diesen Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, brauchen wir wie Brot. Hoffnung ist der Sauerstoff im Blut. Hoffnung ist das Feuer in der Glut. Unsere Hoffnung ist die Brücke, die uns über Tiefen trägt. Ohne Hoffnung ist der Ast schon angesägt. Glaube, Liebe, Hoffnung, diesen Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, brauchen wir wie Brot.
Wir brauchen
Glaube, Liebe, Hoffnung, diesen Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, brauchen wir wie Brot.
Wir brauchen
Liebe Freunde, das gibt eine Menge Sprüche und Redensarten, bei denen keiner so richtig weiß, wo die herkommen und wer die eigentlich erfunden hat. Also zum Beispiel, wer anderen eine Grube gräbt, ist selber Bauarbeiter. Oder wir sind zu allen fähig, aber zu nichts zu gebrauchen. Oder wer heute den Kopf in den Sand steckt, hat morgen Sand in den Zähnen. Oder die Schweine von heute sind die Koteletts von morgen. Also wer denkt sich sowas aus, wo kommt sowas her? Man weiß es einfach nicht. Auf der anderen Seite gibt es in unserer deutschen Sprache eine Menge Redensarten und Sprichwörter und sowas, wo wir ganz genau wissen, wo sie herkommen. Nämlich aus der Bibel. Wenn es zum Beispiel jemand zu weit treibt und man denkt, also irgendwie nimmt das mit dem kein gutes Ende, da sagen die Leute oft, na, Gott sorgt schon dafür, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Dieses Wort kommt aus dem Kapitel der Bibel, mit dem wir uns heute am Vormittag beschäftigen wollen. Daniel Kapitel 4. Die handelnden Personen sind euch bereits bekannt. Nebukadnezar, das ist der König von Babel, ein arroganter und gottloser Träumer. Daniel, Ministerpräsident von Babel, das ist ein demütiger und gottesfürchtiger Traumdeuter. Und Gott, der Herr dieser traumhaften Welt und Weltgeschichte. Der Nebu und der Daniel, die agieren so im Vordergrund. Gott hält sich im Hintergrund hinter den Kulissen, funkt manchmal von dort aus kräftig dazwischen. Am Anfang funkt er allerdings noch nicht, da ist Funkstille. Es ist überhaupt Stille, es ist stille Nacht. Der Nebu hat seine Augen zugemacht ins Licht und liegt in seiner Haya. Auf dem Nachttisch liegt seine schwere Krone, auf dem Magen liegt ihm schwer sein Armbrot. Hat er wieder zu viel Kaviar gelöffelt. Und nachdem er sich ein paar Mal rumgedreht und hin und her gedreht hat, da liegt er endlich ganz entspannt oder wie wir heute auf Deutsch sagen, relaxed in seinem Körbchen. Und da träumt er. Da stand ein Baum in der Mitte der Erde, der war sehr hoch. Und er wurde groß und mächtig und seine Höhe reichte bis an den Himmel. Und er war zu sehen bis ans Ende der ganzen Erde. Sein Laub war dicht und seine Frucht reichlich. Er gab Nahrung für alle. Alle Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm. Und die Vögel des Himmels saßen auf seinen Ästen. Und alles, was lebte, nährte sich von ihm. Das ist doch ein schöner Traum. Also man sollte gar nicht meinen, dass so ein harter Diktator wie der Nebukadnezar so schön träumen kann. Ist ja geradezu rührend. Wir denken immer, dass solche Machtmenschen weiter nichts im Kopf haben als eben Gewaltanwendungen und Rohheiten. Aber das ist ein ganz gewaltiger Irrtum. Der Macho hier, der alte Nebu, der ist hier auf dem absoluten Ökotrip. Von einem Baum träumt er. Natürlich ist der Baum er selber. Also nicht so wie bei den Putis, alt wie ein Baum möchte ich werden, sondern groß wie ein Baum möchte ich werden. Groß bis an den Himmel, sichtbar bis an die Enden der Erde. Und unter seinen famosen Fittichen, da gibt es dann Futter für alle. Also es ist einfach herrlich. Der Nebu sieht sich so in der Rolle des baumstarken Landesvaters. Seine Untertanen sind seine Kinder und denen sorgt er für Nahrung und Kleidung und Obdach und so weiter. Schutz vor äußeren und inneren Feinden. Und er möchte in seinem großen väterlichen Herzen Platz für alle haben. Also ich sehe ihn richtig in seinem Bett liegen und im Traum vor sich hin murmeln, ich liebe euch doch alle. Also ehrlich, es ist ein schöner Traum. Also schöner kann ein Staatsmann ja überhaupt nicht träumen. Der Traum von einem Staatsmann, der zeigt uns, dass der Nebu wirklich ein Traum von einem Staatsmann ist. Ich meine, auch für Untertanen ist ja so ein Traum was Schönes. Ein Staat, der groß und stark ist, mit dem Vaterland, das zunimmt an Wachstum und Sicherheit und Wohlstand. Also für so ein Ideal könnte sich jeder brave Bürger quasi sozusagen auch erwärmen. Wir träumen doch alle von dem Wachstumsstaat, dass es immer weitergeht und besser wird und alles billiger und schneller und leichter geht. Wir wollen doch alle einen Sicherheitsstaat, dass wir sichere Arbeitsplätze haben, dass wir eine sichere Rente haben. Wir verlangen doch alle einen Wohlfahrtsstaat, der sich um uns kümmert, der unsere Sicherheit garantiert, der uns auch im Falle von Krankheit eine Vorsorge gibt, der eben für unser Wohlbefinden direkt verantwortlich ist. Und da fangen wir ja schon selber an zu träumen. Der Traum des Nebukadnezars ist im Grunde genommen unser Traum. Sozusagen uns aus dem Herzen geträumt. Und was hier an die Oberfläche kommt, das schlummert im Unterbewusstsein bei uns allen. Und wir haben ja diesen Traum geträumt bis zum Wahnsinn. Diesen Traum von dem Baum, dessen Krone bis in den Himmel hochsteigt und dessen Äste dann die ganze Erde bedecken. Das war doch der Traum des deutschen Volkes, das jahrelang nach der Devise gelebt hat. Ein deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das war doch die Melodie, die die Deutschen 12 Jahre lang gegrölt haben, bis sie Deutschland und die Welt kaputt gemacht haben. Heute gehört uns Deutschland, morgen die ganze Welt. 1945 war dieser Traum ja ausgeträumt, aber es gibt immer noch manche auf dieser Welt, die solche imperialistischen Träume haben. Die haben bloß heute andere Namen. Das Kapitel hier, das beginnt mit folgendem Satz. Ich, Nebukadnezar, hatte Ruhe in meinem Hause und lebte zufrieden in meiner Burg. Das war's doch, was der Fortschritt uns immer wieder versprochen hat und verspricht. So eine Burg, wo man als ruhiger und zufriedener Bürger drin leben kann. Eine Burg, in der man sich sicher fühlt, wo für Brot und alles gesorgt ist, wo man nicht mehr irgendjemanden das tägliche Brot bitten muss. Eine Burg, in der der Mensch alles bestimmt und Gott nichts mehr zu sagen hat. Das war unser Traum. Das war der Traum von Nebukadnezar. Aber das ist erst die erste Hälfte. Jetzt träumt er nämlich weiter und da kommt etwas, was ihn derartig erschreckt, dass er munter wird, aufwacht, sich gar nicht mehr zurechtfindet, aber es fällt ihm ein, dass er ja an seinem Hof einen Menschen hat, der Träume deuten kann und deswegen wird noch in der Nacht nach dem Daniel geklingelt. Den will er fragen, was der Traum zu bedeuten hat. Er hat nämlich Folgendes geträumt. Ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab, der rief laut und sprach, haut den Baum um und schlagt ihm die Äste weg, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Frucht. Aber lasst den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde, im Grase und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und soll sein Teil haben mit den Tieren am Gras auf der Erde. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden. Und 7 Zeiten sollen über ihn hingehen. Das ist im Rat der Wächter beschlossen und ist Gebot der Heiligen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will. Der Daniel, der hat von Gott die Fähigkeit bekommen, solche Träume zu deuten. Und als der König ihm den Traum erzählt, da sieht der Daniel sofort, was hier los ist. Aber er traut sich nicht, sofort mit der Sprache rauszurücken. Ist ja schließlich keine Kleinigkeit, wenn man seinem König eröffnen muss, dass über ihn das Urteil beschlossen ist. Mit dir ist Schluss. Also wer sowas seinem König ins Gesicht sagt, der läuft ja Gefahr, dass mit ihm selber Schluss gemacht wird. Aber auf sowas kann ein Bote Gottes keine Rücksicht nehmen. Ein Bote Gottes muss sagen, was Gott von ihm verlangt, egal ob ihm die anderen den Kopf runterreißen. Und deshalb reißt der Daniel sich zusammen und er sagt zum König, der Baum, den du gesehen hast, das bist du, der du so groß und mächtig bist, denn deine Macht ist groß und reicht bis an den Himmel und deine Gewalt bis ans Ende dieser Erde. Aber man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben und man wird dich Gras fressen lassen wie die Rinder und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und 7 Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Seht ihr, daher kommt diese Redewendung. Es ist schon dafür gesorgt, dass die Bäume nicht bis in den Himmel wachsen. Es ist von Gott schon dafür gesorgt, dass die Menschen, wenn sie anfangen, überheblich zu werden, von ihren Grenzen zu überschreiten, dass sie mal von Gott gestützt werden. Und Gott passt auf, dass die Arroganz-Balance der Menschen nicht allzu hoch in den Himmel steigen. Und nachdem wir in unserer Generation schon einmal 1945 das Gericht Gottes über unser Volk erlebt haben, da haben wir dann noch ein zweites Mal erlebt, wie der Arroganzballon der deutschen Geschichte, diese aufgeblasene DDR, zerplatzt ist, wie so eine Seifenblase. Gott kündigt Gerichte, die er vollzieht, immer durch seine Boten vorher an, damit sich die Menschen auf das Gericht einstellen können. Und so ein Bote war der Daniel. So ein Bote ist jeder Prediger, so ein Bote bin ich auch. Seit ich Prediger geworden bin, habe ich immer wieder darüber gepredigt, dass es ein Gericht gibt. Wir müssen ja nochmal vor Gott Rechenschaft geben über das, was wir so zusammengelebt haben. Und die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber kommt das Gericht. Das ist nicht egal, was du glaubst und wie du lebst, sondern was du glaubst und wie du lebst, das bestimmt mal über deine Ewigkeit. Denn vor dir liegt ja nicht nur das Leben und das Sterben, sondern vor dir liegt ja auch noch eine Ewigkeit. Die verbringst du entweder mit Gott, da bist du im Himmel, oder fern von Gott, und das ist die Hölle. Und du musst entscheiden, ob du weiter nach deinem Kopf leben willst oder ob du nach dem Willen Gottes leben möchtest. Ob du dich weiter hochmütig über die Gebote Gottes wegsetzen willst und so tust, als ob du der King wärst, der das Leben bestimmen kann, oder ob du Gott demütig gehorchen willst. Und ich muss dir sagen, wenn du Gott nicht die Ehre gibst, da verfällst du dem Gericht Gottes, du landest in der Hölle. Der Daniel, der hat aber nicht nur vom Gericht geredet, er hat auch von der Gnade geredet. Vers 23. Wenn aber gesagt wurde, man solle dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Seit ich Prediger bin, bin ich auch ein Prediger der Gnade. Es gibt eine Hoffnung. Gott ist ja nicht daran interessiert, dass der Sünder stirbt. Im Gegenteil, Gott hat mal in der Bibel richtig festgelegt und gesagt, er möchte, dass der Sünder lebt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und er will dich retten vor der Verdammnis, in die du reinschlitterst, wenn du ohne ihn weiterlebst. Du weißt ja, dass Jesus am Kreuz gestorben ist wie so ein Verbrecher, aber nicht, weil er ein Verbrecher war, sondern weil du einer bist, weil wir einer sind in Gottes Augen. Wir haben was verbrochen, wir haben gesündigt. Wir haben die Gebote übertreten, wir haben Strafe verdient. Und diese Strafe hat Jesus auf sich genommen. Hat am Kreuz unsere Schulden bezahlt. Uns das Leben neu geschenkt. Und wenn du das Geschenk der Vergebung annimmst, dann kann Gott dich im Gericht nicht mehr bestrafen. Dann bist du frei. Dann bist du gerettet, gerechtfertigt, Gott recht. Und deswegen kommt alles darauf an, dass du die Vergebung annimmst, dass du Jesus annimmst. Sobald du erkennst, dass es einen Gott im Himmel gibt, und sobald du anerkennst, dass er deine Schuld getragen hat, dann kommt dein Leben in Ordnung. Und das sagt der Daniel dem Nebukadnezar. Dein Leben kommt wieder in Ordnung, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Der Nebukadnezar, der soll seinen Traum aufgeben, er wäre der King, der Boss, er könnte alles festlegen und bestimmen. Der soll endlich die Wirklichkeit, die Realität anerkennen. Und die Realität sieht so aus, Gott ist oben und der Mensch ist unten. Gott setzt die Maßstäbe und wir haben zu gehorchen. Gott gibt das Leben und wir geben ihm die Ehre. Das ist die Botschaft, die der Daniel dem Nebukadnezar auszurichten hat. Und nachdem er seinen Auftrag erledigt hat, da hängt er noch eine persönliche, sozusagen eine seelsorgerliche Bemerkung mit dran. Und sagt, und darum, mein König, lass dir doch meinen Rat gefallen und mach dich los und ledig von deinen Sünden. Das ist der Rat, den ich euch auch geben möchte. Hör doch endlich auf, an deiner Sünde zu kleben und mache dich los von deinen Sünden. In der Bibel steht drin, es ist dir gesagt, Mensch, was gut und böse ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gutes tun, Gottes Wort halten und Liebe üben. Demütig sein vor deinem Gott. Und ob du nur Christ bist oder nicht, du weißt in deinem Gewissen ganz genau, was Gott von dir will. Oder was du nicht tun sollst. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, nicht die Ehe brechen. Es ist die größte Illusion des Menschen, wenn er denkt, er könnte glücklich werden ohne Gott. Bilde dir doch nicht ein, du könntest glücklich werden, wenn du auch nur gegen ein einziges Gebot verstößt. Sünde, die macht manchmal wirklich Spaß, aber froh macht sie nicht. Die macht dein Verhältnis zu Gott kaputt, die macht dein Verhältnis zu deinen Mitmenschen kaputt. Die macht dich selber kaputt. Dein gutes Gewissen, manchmal sogar die Gesundheit. Du irrst dich, wenn du das Glück jenseits der 10 Gebote suchen willst. Wo sind denn die Menschen, die angeblich ohne Gott so glücklich sind? Wo sind die? Guck dir doch mal die Gesichter der Menschen an. Und lies mal die Biografien der großen Stars, die im Fernsehen überall auftreten mit ihrem Grinsen und ihren blöden Theorien. Wage doch mal, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Guck doch mal du selber in den Spiegel. Bist du wirklich glücklich mit deinen Lügen, mit denen du dich so durchschummelst in der Schule, in deiner Ehe? Bist du wirklich glücklich mit deinem Ehebruch? Ich habe schon massenhaft Menschen kennengelernt, die so die große Klappe gehabt haben und die im Ehebruch leben, sagen, ja, Freiheit und Toleranz und die so sagen, dass Fremdgehen kein Problem für sie wäre. Ich habe noch keinen kennengelernt, der dabei wirklich glücklich gewesen wäre. Der Billy Graham, der hat mal gesagt, ich habe auf meinen Reisen in der ganzen Welt nach glücklichen und zufriedenen Menschen gesucht. Gefunden habe ich sie nur da, wo man Jesus Christus persönlich und entschieden angenommen hatte. Ich bin noch nicht so weit in der Welt rumgekommen wie der Onkel Billy, aber das ist auch meine Lebenserfahrung. Die glücklichsten Menschen, die ich kenne, das sind Christen. Bekehrte Christen. Nicht etwa, dass sie keine Probleme hätten oder alle kerngesund wären oder so. Überhaupt nicht. Aber sie gehen mit Jesus und deshalb sind sie glücklich. Und deswegen rate ich dir erstens, mach dich los von deinen Sünden und bekenne deine Schuld und trenne dich von deinem falschen Leben und bekehre dich. Und ich rate dir zweitens, verschiebe deine Bekehrung nicht auf einen späteren Termin. Das ist so ein ganz fauler Trick des Teufels, dass er dir einreden will, du könntest damit ja noch warten. Müsstest erst noch mal drüber nachdenken, man soll ja nicht alles überstürzen und so. Aber das ist lieb. Dankeschön. Danke. Sehr schön, danke. Als der Teufel dich damals zu irgendeiner Sünde überredet hat, da hast du auch nicht lange gezögert. Da konntest du gar nicht schnell genug in das fremde Bett reinstürzen. Da hast du keine Sekunde gezögert, um irgendeine Lüge zu sagen. Wenn es darum geht, zu sündigen, da wird nicht lange überlegt. Aber wenn es darum geht, nicht mehr zu sündigen, damit aufzuhören, sich zu bekehren, mit Gott anzufangen, da wird gezögert und gezaudert und diskutiert und was weiß ich alles. Wenn du heute erkannt hast, dass du vor Gott schuldig bist, dann komm heute zu Gott und dann lass diesen Tag nicht zu Ende gehen, ohne dein Verhältnis mit Gott geklärt zu haben. Ich rechne damit, dass einige hier sind, die diesen Rat, den der Daniel dem Nebukadnezar gibt und den ich euch gebe, dass einige hier sind, die diesen Rat annehmen. Mach dich los von deinen Sünden. Und noch heute wirst du den Druck los sein, der bisher auf deinem Leben gelegen hat. Und dann kannst du endlich mal wieder in den Spiegel gucken, ohne dich selber anzuspucken. Kannst endlich mal deinen Mitmenschen, deiner Mutter oder deiner Frau, wieder ruhig ins Gesicht sehen und vor allem heute Nacht wieder ruhig schlafen. Und dann rechne ich auch damit, dass es welche gibt, die diesen Rat nicht annehmen. Noch heute wirst du wieder lügen. Noch heute Nacht wirst du wieder mit einem im Bett liegen, mit dem du gar nicht verheiratet bist. Du lebst weiter und tust so, als ob du überhaupt nicht in diesem Raum gewesen wärst, als ob du das alles nicht gehört hättest. Als hätte ich dir nicht geraten, mach dich los von deinen Sünden. So war es nämlich beim Nebukadnezar. Der dachte überhaupt nicht dran, diesen Rat zu befolgen. Der hat gesagt, was heißt denn hier Sünde? Was heißt hier bekehren? Ich als König soll mich bekehren? Ich soll mich ändern, Gott die Ehre geben? Also das ist doch alles frommes Gesülze. Von wegen, mach dich los von deinen Sünden. Im Gegenteil, jetzt macht der Nebu nochmal erst richtig einen drauf. Jetzt haut er erst recht auf die Pauke. Und er ist ja auch überzeugt, dass die ganze Traumdeutung von dem Daniel falsch gewesen ist. Dass die Gerichtsandrohung vom Daniel leeres Gespinne war. Es passiert nämlich gar nichts. Das Gericht kommt nicht. Der Nebu lebt fröhlich weiter. In seinem Größenwahn, er wäre der Größte. Und Gott lässt ihn leben. Einen Tag um den anderen, eine Woche um die andere. Ein ganzes Jahr lang. Aber wenn Gott sein angekündigtes Gericht aufschiebt, dann immer nur deswegen, um uns die Chance zu geben, umzukehren. Aber eines Tages ist die Gnadenzeit zu Ende. Und dann macht Gott seine Gerichtsandrohung wahr. Eines Tages steht der Nebukadnezar auf dem Dach seines Palastes und guckt von dort wohlgefällig runter auf die Stadt Babel. Und er sagte, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel, dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Im gleichen Augenblick wurde das Wort erfüllt an Nebukadnezar. Und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und er fraß Gras wie die Rinder und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Mit anderen Worten, der Nebukadnezar, der ist in seiner Überheblichkeit übergeschnappt. Der ist in seinem Größenwahn wahnsinnig geworden. Und es war damals genauso wie heute. Wenn einer durchdreht und verrückt wird, dann kommt er in die Klapsmühle. Er wird aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen. Der Nebu wird aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen. Der benimmt sich wie ein Tier. Der kriecht wie ein Vieh auf allen Vieren. Der frisst wie ein Vieh. Das ist ein trauriges Beispiel für die Wahrheit des Satzes, ohne Divinität wird die Humanität zur Bestialität. Das heißt auf Deutsch, ohne Gott wird der Mensch zum Vieh. Das ist traurig, wie tief ein Mensch sinken kann. Und es ist schrecklich, wie mancher Mensch hart gedemütigt werden muss, bis er zur Buße kommt. Und es ist herrlich, wenn ein tief gefallener Sünder sich bekehrt. Und das wird uns zum Schluss hier geschildert. Es steht ja in der Bibel drin, dass Gott nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er lebt. Gott will ja den Nebukadnezar nicht vernichten, er will ihn ja retten. Und bei manchen Menschen scheint das nicht anders zu gehen, als dass die erstmal ganz runter müssen. Der Nebu, der muss ganz runter. Und vielleicht musst du auch mal ganz runter von deinem Thron. Du bist kein König über ein Land, aber du tust so, als ob du in deinem Leben der King wärst und die Regeln aufstellen könntest, nach denen alles läuft. Der Nebu ist ganz unten, viele Jahre lang. Mit dem Gesicht niedergedrückt. Das Wort Depression steckt hier dahinter. Der ist niedergedrückt zur Erde. Und dann tritt eine Wende ein. Nämlich als er sein Gesicht aufhebt zum Himmel. Also als er endlich Gott als den Höchsten über sich anerkennt. Da hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel. Und mein Verstand kam mir wieder. Und ich lobte den Höchsten. Der Mann kommt zu Verstand in dem Moment, wo er Gott anerkennt und glaubt. Der Glaube hat ihn wieder vernünftig gemacht. Es gibt nichts Vernünftigeres für den Menschen, als an Gott zu glauben. Vernünftig ist der Mensch dann, wenn er die Wirklichkeit realistisch sieht. Und die Wirklichkeit ist die, Gott ist oben und von dem ist alles abhängig. Wenn sich der Mensch an die oberste Stelle stellt, da wird alle Maßstäbe werden eben dann verrückt. Und die Welt kommt in Ordnung, das Weltbild und die Welt und das Leben der Menschen, wenn Gott an seiner Stelle bleibt, nämlich ganz oben. Seit der Nebukadnezar ein richtiges Verhältnis zu Gott hat, da ist er nicht mehr verrückt. Sein Leben kommt in Ordnung, er wird wieder Mensch. Er wird sogar als König wieder eingesetzt. Und jetzt kann er sagen, darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht und wer stolz ist, den kann er demütigen. Ich habe euch an den letzten Vormittagen hier eine Menge Negatives über den Nebukadnezar erzählt. Der ist ja auch ein ekliger Typ gewesen. Umso mehr freue ich mich, dass ich euch heute am Schluss dieser Geschichte sagen kann, dass der olle Nebu sich bekehrt hat. Wenn dieses alte Tyrannenherz sich schließlich am Ende doch noch für Gott geöffnet hat, dann besteht ja auch eine Chance für dich. Gott hat ja nicht nur dafür gesorgt, dass die Bäume nicht bis in den Himmel wachsen, sondern er hat auch dafür gesorgt, dass jeder Umgefallene, wenn er zum Himmel aufsieht, sich wieder aufrichten kann und einen neuen Start machen kann. Du kannst neu ins Leben starten, wenn du die Vergebung Gottes annimmst. Und wie du das machen kannst, dass du mit Gott in Kontakt kommst, das will ich dir am Schluss jetzt wieder schildern. Wie ich das schon die letzten Tage getan habe, aber für die, die neu sind, muss es immer wieder so gesagt werden. Also, wenn du Vergebung haben möchtest, wenn du mal möchtest, dass dein Leben wieder richtig in Ordnung kommt, Gott oben und du unten, dass ein richtiges Verhältnis entsteht, dann sag es Gott. Dann sag ihm doch, ich möchte jetzt, dass mein Leben mit dir in Ordnung kommt. Rede mit ihm, dort wo du jetzt sitzt. Kannst du sagen, ich möchte, dass du Herr meines Lebens wirst. Wir haben ja auch das Angebot gemacht, dass du zu den Seelsorgern gehen kannst. Du kannst im Park spazieren gehen und da draußen dich bekehren und mit Jesus reden. Und du kannst doch jetzt gleich aufstehen beim nächsten Lied, was der Wolfgang singt. Kommst du hier vor, ich stelle mich dann da unten hin. Und die paar Schritte hier vor, die drücken ja nur aus, was innerlich in dir vor sich geht. Nämlich, dass du sagst, ich will ab jetzt mein Leben von Gott bestimmen lassen. Und dann kann das Leben nochmal richtig losgehen. Ich wünsche dir Jesus.
Wünschen könnte ich dir viel Gesundheit, Wohlergehen, Glück und alles Gute, im Beruf gut dazustehen. ein sorgenfreies Leben, niemals sei dein Kühlschrank leer. Doch ich wünsch dir, Jesus, glaub mir, das ist mehr. Ja, wünschen könnte ich dir viel, am meisten, was dir fehlt. Doch ich wünsch dir Liebe, was für mich am meisten zählt. Und das ist nicht der Reichtum, den ein Kontoauszug nennt. Das allein ist Jesus, nicht bloß für einen Moment. Wünschen könnte ich dir viel, doch was bringt dir das ein? Gut gemeint, nichts weiter, viel zu schön, um wahr zu sein. Komm meinem Wunsch entgegen, streich ihn nicht aus deinem Sinn. Wenn ich dir Jesus wünsche, bring ich dich zu ihm hin. Wenn ich dir Jesus wünsche, bring ich dich zu ihm hin.